Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Plötzlich geht's. Und dann auch noch so schnell, ne? Die Werkverträge in Großschlachtereien gibt's dann wohl nächstes Jahr nicht mehr. Nach den vielen Corona-Infektionsfällen in der Fleischindustrie, da ist einiges zum Vorschein gekommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat heute gesagt:
Die Fleischwirtschaft ist eine wichtige Branche für unser Land. Für ein Geschäftsmodell jedoch, das die Ausbeutung und die Ausbreitung von Pandemien von Menschen in Kauf nimmt, kann es in Deutschland keine Toleranz geben.
Wir sprechen in dieser Update-Episode über das, was da in Berlin entschieden wurde und schauen aber auch darauf, was alles schief lief und läuft in der Fleischindustrie. Wasserratte Rahel Klein ist heute mit dabei. Die liebt alles, was mit Wasser zu tun hat. Und heute dürfen ja viele Freibäder wieder aufmachen. Warst du schon eine Runde schwimmen?
Nein, ich war heute tatsächlich noch nicht schwimmen. Finde die Nachricht aber an sich natürlich sehr gut. Habe mich heute mit dem Thema beschäftigt und gründlich recherchiert. Und man muss sagen, also so der klassische Freibadbesuch, wie man ihn aus den vergangenen Jahren kennt, wird's halt nicht. Mhm. Ne? Aber man kann schwimmen.
Also, wie viel Spaß macht der Freibadbesuch mit Corona-Maßnahmen, die wir zu beachten haben? Darüber sprechen wir. Und wir beschäftigen uns im Update-Podcast mit eurem Musik-Streaming-Verhalten zu Corona-Zeiten. Da gibt es bisher verschiedene Phasen, die die Anbieter erkennen können. Die Retro-Zeit, diese Nostalgie-Zeit, die scheint schon wieder vorbei zu sein. Und statt 80er und 90er hören wir jetzt mehr neue Musik. Woran das liegt, das auch hier im Podcast zum Update vom 20. Mai 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Anscheinend wirklich leichtes Spiel für das SARS-2-Coronavirus in Großschlachtereien. Nicht nur bei uns in Deutschland, weltweit gibt es diese Häufung an Infektionsfällen in der Fleischindustrie. Bei uns war ein Problem schnell erkannt, nämlich die schlechten Arbeits- und Wohnbedingungen von Arbeitskräften. 20 Leute auf kleinstem Raum in 6 Zimmern verteilt, das spreadet the virus. Heute hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD gesagt, was die Bundesregierung tun will, um diese Arbeitsbedingungen zu verbessern. Unser Hauptstadtkorrespondent Panayotis Gavrilis war dabei. Panayotis, was genau plant die Bundesregierung da?
Also relativ konkret heißt es, ab Januar 2021, da dürfen nur noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des eigenen Unternehmens Tiere schlachten und Fleisch verarbeiten. Heißt also, Werkverträge und Leiharbeit, wie bisher ziemlich üblich in der Fleischindustrie, die wären dann größtenteils nicht mehr möglich. Die neue Regelung, so wie es in dem Eckpunktepapier des Kabinetts heute auch beschlossen wurde, die soll dabei nur Unternehmen betreffen, bei denen es zum Kerngeschäft gehört, und das ist ein zentrales Wort, Tiere zu schlachten und Fleisch zu verarbeiten. Also zum Beispiel kleinere Fleischerhandwerksbetriebe, die können auf eine Ausnahmeregelung hoffen. Und Hubertus Heil sagte nochmal ganz konkret, wen es betrifft und wen nicht.
Wenn der Bioschlachter, wenn der Hausschlachter in Bayern oder in Niedersachsen oder der Schlachterhandwerker an der Theke im Supermarkt eine Wurst verarbeitet und im Endkundengeschäft ist, dann ist das nicht umfasst, weil wir das auch nicht als eine kritikwürdige Ecke der Fleischwirtschaft betrachten. Aber industrielle Fleischproduktion ist im Kernbereich von Schlachten und Zerlegen und Verarbeiten umfasst.
Also man kann sagen, so die ganzen großen Unternehmen, Tönnies und Westfleisch zum Beispiel, die wären davon betroffen. Es gab dann noch ein paar kleinere Änderungen, die die Regierung dann plant. Zum Beispiel, dass man eben digital das festhalten muss, wann jemand arbeitet. Die Strafen werden erhöht von 15.000 auf 30.000 Euro, wenn man dagegen verstößt. Es soll mehr Kontrollen geben. Aber ich glaube, so der zentrale Punkt waren ja eben diese Werkverträge. Und das soll eben dann ab 21 dann eben teilweise verboten werden.
Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen viel erfahren über die Arbeitsbedingungen in solchen Fleischbetrieben. Sag nochmal, fass nochmal kurz zusammen, wieso ist das jetzt so wichtig, dass Werksverträge verboten werden?
Naja, wenn man mal ganz konkret schaut, also Werkverträge sind ziemlich verbreitet in der Fleischindustrie, aber nicht nur in der Fleischindustrie. Die sind insgesamt in der deutschen Wirtschaft vertreten, sehr beliebt. Es gab mal eine Erhebung des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung von 2017. Da lagern fast 90% aller deutschen Unternehmen mindestens einen Kernprozess aus. Das ist jetzt natürlich in der Fleischindustrie hochgekommen, weil wir gesehen haben, wie die Menschen dort in Sammelunterkünften leben. Und das war letztendlich auch immer ein Anliegen, beziehungsweise war das auch ein Anliegen der SPD, dass jetzt auch mal durchzusetzen. Und ich glaube, man hat hier auch einfach sozusagen durch die Pandemie gesehen, was es letztendlich wie, unter welchen Bedingungen die Menschen da ja teilweise schuften müssen. Und das wurde auch nochmal betont. Man hat nicht grundsätzlich was gegen diese Werkverträge, aber hier geht es eben auch um Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz. Und deswegen hat man eben jetzt diese Maßnahmen getroffen und versucht, die dann jetzt eben auf den Weg zu bringen.
Die Beschlüsse, die verändern viel wahrscheinlich in der Fleischindustrie. Welche Reaktion gab es da heute bisher?
Na, es gibt den Verband der Fleischwirtschaft an prominentester Stelle, die sagen, die vorgesehenen Ergänzungen zum tatsächlichen Arbeitsschutz, die werde man unterstützen, heißt es in einer Mitteilung, aber dann auch ganz klar Kritik. Der Verband sagt, im Verbot von Werkverträgen zur Erledigung bestimmter Tätigkeiten, da sieht der Verband aber eine willkürliche Diskriminierung und ist skeptisch, ob das rechtlich überhaupt alles passt. Also kann man eine Branche letztendlich dazu verdonnern, dass die eben keine Werkverträge abschließen können. Und der Verband der Fleischwirtschaft sagt zudem auch, diese Abschaffung von Werkvertragsbeschäftigung für die Fleischwirtschaft, das sei vollkommen unangemessen, um die in der Kritik stehenden Sachverhalte zu regeln, so der Verband der Fleischwirtschaft. Also wenig überraschend, dass es da Kritik gibt seitens der Fleischindustrie.
Im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Panayotis Gavrilis über den Plan der Regierung, die Werkverträge in der Fleischindustrie zu verbieten. Und wir sprechen gleich mit unserem Reporter darüber, welche Bedingungen er bisher bei seinen Recherchen bei verschiedenen Fleischbetrieben vorgefunden hat und ob das neue Gesetz jetzt wirklich alles ändert, hier im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Es geht an die Werkverträge in der Fleischindustrie, also dass eine Großschlachterei über Subunternehmen Menschen aus Osteuropa zum Beispiel beschäftigt, die dann wegen fehlender Sicherheiten keine richtigen Wohnungen anmieten können und deswegen in vollen und überteuerten Werkswohnungen unterkommen. Das soll es bald nicht mehr geben. Heute hat der Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD gesagt, dass es diese Werkverträge ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr geben soll. Unser Reporter Manfred Götzke hat schon viel zu den Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie recherchiert. Manfred, hat es dich jetzt überrascht, dass das jetzt doch so schnell ging mit der Abschaffung der Werkverträge?
Ja, hat mich definitiv überrascht. Also ich habe damit gerechnet, dass es da so eine Wischiwaschi-Regelung gibt. Werksverträge bleiben bestehen, aber man kontrolliert mehr oder es wird irgendwie reguliert. Also dass das jetzt klipp und klar verboten werden soll, muss man sagen, ist ja erstmal, sind es ja Eckpunkte für ein Gesetz. Doch, das hat mich definitiv überrascht.
Zähl nur mal auf, was sind die großen Nachteile, wenn die Arbeiter aus Osteuropa über ein Subunternehmen angestellt sind? Also was verbessert sich, wenn sie direkt bei der deutschen Großschlachterei angestellt sind?
Also es ist halt so, die Subunternehmer, teils sehr dubiose Firmen, die tricksen, wo sie können, um den Mindestlohn von 9,35 Euro nicht zahlen zu müssen. Da werden Überstunden nicht abgerechnet, da werden Dinge vom Lohn abgezogen. Ich habe mit einer Rumänin gesprochen, die mir das zum Beispiel mal so erzählt hat, was das dann konkret bedeutet.
In den ersten Monaten wird dir die Arbeitskleidung vom Lohn abgezogen. Die Arbeitshemden, die Handschuhe, spezielle Arbeitsschuhe, Shorts für die Schlachterei, alles Mögliche. Dann geht noch die Zimmermiete ab und nichts ist mehr übrig. Dann hast du umsonst gearbeitet, null. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Man glaubt ja, in Deutschland liegt das Geld auf der Straße. Tja, so ist es nicht.
So, und das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, wenn die Leute halt ganz konkret bei dem Unternehmen angestellt werden. Da kann nicht mehr so getrickst werden, auch weil die einfach mehr in der Öffentlichkeit sind. Ne? Diese Subunternehmer machen so ein bisschen, was sie wollen und das eigentliche Unternehmen guckt da nicht so genau hin. Die Verantwortung für die Ausbeutung, die wird nach außen geschoben und das könnte bald dann eben nicht mehr so möglich sein.
Und wenn wir dann auf die Bedingungen in den Betrieben schauen, also wenn ich jetzt als Arbeiter aus Osteuropa hier ankomme, für ein Subunternehmen schlachte, unter welchen Bedingungen musste ich dann bisher arbeiten?
Ja, übelste Bedingungen. Also zum Teil 10, 12 Stunden härteste körperliche Arbeit am Tag und das Ganze 6 Tage die Woche. Dann muss man sich auch vorstellen, das sind Schlachtereien. Es ist kalt, es ist feucht da drin. Die Rumänin, mit der ich da gesprochen habe, die hat gesagt, ich war auch vor Corona die ganze Zeit krank. Das Immunsystem ist natürlich auch down, wenn du die ganze Zeit hart arbeiten musst. Und sie hat diese Arbeitsverhältnisse so bezeichnet.
Sie behandeln uns da wie Sklaven. Wir werden verspottet. Es gibt kaum Geld. Für mich ist das nichts anderes als Sklaverei.
Ja, ganz klare Aussage von der Rumänin. Die geht übrigens jetzt wieder zurück. Also wenn die Quarantäne vorbei ist, dann will sie sofort zurück nach Rumänien. Die sagt, die verdient ja zwar ein bisschen weniger Geld als hier, aber sie arbeitet nicht zu den Bedingungen, die es hier in diesen Schlachthöfen aktuell noch gibt.
Deine Einschätzung, glaubst du, dass der Beschluss heute wirklich das absolute Ende der schlechten Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie bedeutet?
Es ist auf jeden Fall zu befürchten, dass die Unternehmen andere Schlupflöcher finden. Also ich hoffe, dass das Gesetz oder diese Eckpunkte jetzt auch wirklich so beschlossen werden. Also kann natürlich noch sein, dass die Agrarlobby da noch ein paar Schlupflöcher reinschreibt, dass es da noch andere Möglichkeiten geben wird, die Bedingungen dann auf andere Weise zu drücken und die Löhne zu drücken. Aber ich sehe da eine gewisse Chance, dass es besser wird für die rumänischen und bulgarischen Arbeiter in den Schlachthöfen.
Deutscher Funk Nova-Reporter Manfred Götzke über die Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr Netflix, mehr Amazon Prime und Disney Plus, mehr Smart Speaker zu Hause, die wir ansteuern. Die Corona-Zeit, die sorgt dafür, dass wir alle mehr Medien konsumieren als vorher. Vor allem Netflix und Co. boomen ja, seit wir alle viel mehr zu Hause hocken als noch im Februar. Bei Serien und Musik, da hatte sich im April die Nostalgiewelle breit gemacht. Songs aus den 80ern, aus den 90ern, um uns zu beruhigen. Aber diese Welle scheint langsam vorbei zu sein. Darauf deutet eine Umfrage aus den USA hin. Mehr Menschen haben dort ein Streaming-Abo abgeschlossen und noch was hat sich verändert. Das erzählt unsere Tagesreporterin Ina Plodroch.
Und was hörst du so in der Krise? Naja, zumindest taucht dieser uralte Song von The Police am häufigsten in diesen ganzen Covid-19-Quarantäne-Playlists auf, die es gerade so zuhauf bei den Streaming-Diensten gibt. Das hat Ilias Sinusianis beschrieben auf dem Blog Towards Data Science. Ja, Britney Spears, die darf auch nicht fehlen. Mit dieser Ironie und mit dieser Nostalgie kommen wir durch die Krise. Das schien bisher so ein bisschen das Allheilmittel zu sein. Aber möglicherweise war das nur eine Phase. Eine aktuelle Umfrage vom Marktforschungsunternehmen Nielsen zeigt nämlich, wie Menschen in der Corona-Zeit Musik hören.
In der Studie werden ja auch drei Phasen untersucht.
Das ist Sigrid Herrenbrück und sie ist Pressesprecherin vom Bundesverband Musikindustrie.
In der ersten Phase hat man gemerkt, dass das wohl ein bisschen zurückgegangen ist, weil die Menschen direkt nach dem Lockdown erstmal besonders viele Nachrichten geguckt haben.
Ja, und deshalb eben kaum noch Zeit für Musik hatten.
Und das hat sich dann aber in der zweiten Phase ein bisschen verändert.
Da haben die Menschen wieder mehr Musik gehört. Laut Streamingdienst Deezer vor allem mehr Stimmungsplaylists, also welche mit dem Namen Wir bleiben zu Hause oder Work from Home. Und laut Spotify haben die Leute vor allem mehr Nostalgie-Hits gehört. Und nun, in der dritten Phase,
gibt es durchaus wieder ein Interesse an neuer Musik.
Also an Songs, die HörerInnen noch nicht kannten. In Deutschland wird das wohl ähnlich sein, meint Sigrid Herrenbrück. Aber warum wenden wir uns eigentlich überhaupt neuer Musik zu, wenn diese nostalgischen Songs von damals doch unser Herz so wahnsinnig erwärmen?
Man sagt, es gibt verschiedene Motivationen und verschiedene Bedürfnisse, die wir haben, um eben Musik zu hören.
In diesem Falle sagt das Nicolas Ruth, der ist Musikwissenschaftler an der Goldsmith University in London. Und da beschäftigt er sich damit, warum Menschen Musik hören, so ganz generell, aber auch damit, warum wir neue Musik hören. Ein Grund?
Soziale Anschlussfähigkeit, dass man sagen kann, darüber möchte ich gerne kommunizieren.
Oder damit möchte ich vielleicht auch ein bisschen angeben, weil ich mich so gut auskenne. Naja, oder einfach darüber reden, weil worüber sollen wir uns sonst gerade unterhalten?
Dann hat man schnell abgehandelt, was Professor Drosten im Podcast erzählt hat, was die aktuellen Maßnahmen so sind, wie die einen selber treffen.
Dann kann man eben auch mal wieder über neue Musik sprechen, meint er. Ein anderer Grund?
Dass man versucht, damit Erinnerungen zu verknüpfen. Was ist denn die aktuelle Zeit? Was ist denn vielleicht gerade Corona-Musik?
Sodass wir dann irgendwann in 10 Jahren diese Musik hören und denken, ja, das waren noch Zeiten.
Weißt du noch damals, als wir alle drin waren, haben wir alle den Song gehört, dieses Album gehört.
Und nicht mehr auf Konzerte gehen konnten und nur alleine auf dem Teppich im Schlafanzug tanzen konnten. Zum Schluss kommt noch das Aber. Das mit der neuen Musik, das hängt nämlich auch vom Alter ab. Wer zwischen 18 und 24 Jahre alt ist, Der hört besonders oft aktuelle Songs. Das hat eine Studie ergeben, die der Streamingdienst Deezer nächste Woche veröffentlichen wird. Von den 45-Jährigen hören nur noch 30% aktuelle Musik. Ja, und hängen wohl ziemlich oft mit dem Ohr in der eigenen Jugend fest. Okay, weg mit diesen ganzen Memories. Her mit den neuen Quarantäne-Songs, damit wir schon mal die Nostalgie-Playlist für 2030 füllen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass wir diesen Sommer im Freibad so richtig planschen können, vom Zehner springen können, da habe ich vor ein paar Wochen ehrlich gesagt noch nicht dran geglaubt. Aber tatsächlich, in fast allen Bundesländern dürfen die Freibäder bald wieder öffnen. Einige haben sogar schon auf. Sachsen durfte nach den monatelangen Corona-Beschränkungen vergangene Woche schon anbaden. In NRW, also Nordrhein-Westfalen, darf es ab heute wieder offiziell losgehen. Die meisten anderen Bundesländer, die ziehen nächste Woche oder dann im Juni nach. So wie wir sonst ins Freibad gegangen sind, wird es unter Corona-Regeln aber nicht sein. Wir müssen uns umgewöhnen. Ralf Klein aus dem Update-Team hat sich für uns angeschaut, was wir alles beachten müssen, wenn wir diesen Sommer ins Freibad gehen wollen. Die wichtigste Frage vielleicht zuerst. Besteht denn im Freibad generell ein höheres Infektionsrisiko, Ralf?
Also wenn man sich an die Hygiene- und Abstandsregeln hält, dann nicht. Nach derzeitigem Wissensstand können Coronaviren nicht übers Badewasser übertragen werden. Das Chlor tötet die Viren nämlich ab. Das ist der aktuelle Stand des Umweltbundesamts. Das heißt, übers Wasser im Freibad steckst du dich eher nicht an, höchstens wenn du im Bad dann die Abstände nicht einhältst.
Wie wird denn so ein Freibadbesuch unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln konkret jetzt aussehen?
Ja, also die Regeln müssen eingehalten werden. Das fängt an mit Abstandsmarkierungen am Eingang. Auf der Liegewiese müssen die Abstände eingehalten werden. Das heißt, Handtuch an Handtuch gibt es diesen Sommer nicht, was ja auch vielleicht ganz schön ist. In geschlossenen Räumen müssen Masken getragen werden und generell darf eben nur eine begrenzte Zahl von Menschen ins Freibad und dann auch ins Becken. Bei vielen Freibädern wird das über ein Online-Ticketsystem kontrolliert. Da musst du dich vorher anmelden, einen Zeitslot buchen und dann kannst du mit dem QR-Code oder der Reservierung ins Freibad und dann kann eben genau kontrolliert werden, wie viele Menschen sich im Freibad aufhalten und dadurch kann dann natürlich auch mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden oder Menschen benachrichtigt werden, falls sich ein Badegast mit dem Coronavirus infiziert, ähnlich wie das in Restaurants ja aktuell auch gehandhabt wird.
Du hast eben das Wort Zeitslot gesagt, das heißt, man kann nicht einfach so lange ins Freibad, wie man will?
Nee, das wird diesen Sommer nicht möglich sein. Da musst du vorher bei den meisten Bädern Zeitslots buchen. Das Melbad in Bonn, das macht nächste Woche auf und da gibt es zum Beispiel 3 Slots. Einen für Frühschwimmer von 6.30 Uhr bis 9 Uhr, dann einen Block von 10 bis 14 Uhr und dann nochmal einen von 15 bis 19 Uhr. Und dazwischen in dieser Stunde jeweils werden die Anlagen dann desinfiziert. Und in den einzelnen Slots dürfen auch immer nur maximal 650 Leute ins Freibad und im Becken selbst gilt dann auch eine begrenzte Anzahl an Personen und auch da müssen die Abstände eingehalten werden.
Wie will man das denn machen? Also jetzt im Becken zum Beispiel die Abstände einzuhalten, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
Nee, ich glaube auch, dass die Bademeister und Bademeisterinnen da sicherlich deutlich mehr zu tun haben werden und darauf hinweisen, hier haltet mal Abstand. Es gibt da aber auch sehr kreative Ansätze, hat mir Christian Ochsenbauer von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen gesagt. Zum Beispiel im Strandbad Lörrick bei Düsseldorf.
Da wird der Abstand im Nichtschwimmerbecken mit Poolnudeln sichergestellt. Poolnudeln sind 1,58 Meter lang und die werden da verschenkt auch, weil man die auch nicht verleihen darf.
Ja, das hat mir eine Sprecherin der Düsseldorfer Bäder auch nochmal bestätigt mit den Poolnudeln. Das gilt jetzt allerdings nur fürs Nichtschwimmerbecken und es ist auch erstmal nur ein Anfangskontingent an Poolnudeln für die Kinder. Da sind sowieso jetzt gerade noch nicht so viele da, weil es noch nicht so heiß ist. Das heißt, es wird jetzt nicht jeder im Sommer in diesem Schwimmbad eine Poolnudel geschenkt bekommen.
Aber ich kann mir vorstellen, also wenn du da deine Bahnen schwimmen willst, dann machst du das als krasser Kraulschwimmer ja auch nicht mit einer Poolnudel in der Hand, oder?
Nee, das ist als Abstandsmesser, würde ich jetzt sagen, auch nicht die beste Variante für die Schwimmer unter uns. Aber auch da gibt es kreative Lösungen, zum Beispiel die Schwimmerautobahn.
Das bedeutet, dass immer nur in eine Richtung auf einer Bahn geschwommen werden darf, mit einem gewissen Abstand. Wir empfehlen so ungefähr 3 Meter. Und dann schwimmt man auf der einen Bahn in die eine Richtung und dann gibt es so einen Bogen, das ist so ein Edelstahl, so ein gebogenes Teil, das wird in den Startblock eingehängt und dann schwimmt man da unten durch und auf der anderen Seite wieder zurück.
So, und neben den Abständen einhalten, muss man sich nach Betreten des Freibads auch die Hände waschen oder desinfizieren. Da sollen die Freibäder auch Desinfektionsmittel bereitstellen.
Du merkst, ich muss ein bisschen kichern. Klingt alles wirklich total absurd. Sind denn die Umkleidekabinen alle geöffnet dann?
Da sollte man sich vorher informieren, ist mein Tipp. Nicht, dass man dann im Freibad blank ziehen muss. Es gibt nämlich je nach Bundesland halt Hygieneverordnungen und die jeweiligen Bäder entwickeln dann ein Konzept für ihr eigenes Schwimmbad. Und das ist halt nicht einheitlich, ne? Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel dürfen Umkleiden grundsätzlich genutzt werden. Aber auch da sollte man beim jeweiligen Freibad vielleicht kurz sich erkundigen. In Berlin, die starten ja nächste Woche, da werden die Umkleiden wahrscheinlich geschlossen bleiben. Also da muss man sich im Vorfeld anders vorbereiten.
Mal ganz ehrlich, ja, macht dann so ein Freibadbesuch diesen Sommer überhaupt Spaß?
Ich habe mich das auch gefragt. Die Sprecherin von den Düsseldorfer Bädern, die war heute Morgen irgendwie so ganz glücklich. Die meinte, die Besucher im Strandbad Lörrick, die waren alle ziemlich zufrieden. Die hatten heute Morgen 270 Badegäste im ersten Slot und die hätten die Maßnahmen alle gut mitgetragen. Die Frage ist halt, was ist die Alternative, ne? Also wir werden diesen Sommer mit diesem Virus leben müssen, vielleicht auch noch nächsten Sommer. Und natürlich ist das nicht der klassische schöne Freibadbesuch mit den ganzen Tag gechillt im Freibad abhängen. Aber für viele ist das vielleicht besser als nix, sagt auch Christian Ochsenbauer.
Vielleicht wird sich der Blick auf das Freibad etwas ändern in diesem Sommer. Das Freibad ist nicht mehr der Ort, wo ich den ganzen Tag verbringe, sondern das ist vielleicht ein Programmpunkt dann unter diesen Bedingungen.
Also vielleicht sieht ein schöner Sommertag diesen Sommer einfach so aus. Du fährst eine Runde Fahrrad, kaufst dir online ein Ticket fürs Freibad, gehst dann von 14 bis 19 Uhr dahin und dann ab wieder nach Hause, grillst eine Runde, ist doch auch nett.
Also, viele Freibäder dürfen ab heute wieder öffnen. In Nordrhein-Westfalen startet die Saison, in anderen Bundesländern geht es nächste Woche los. Und unter welchen Bedingungen ihr diesen Sommer ins Freibad könnt, das hat euch Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahl Klein zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einbrechen, während ganz viele Leute zu Hause geblieben sind während Corona. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Oder Touristen den Geldbeutel aus der Tasche ziehen. Das macht auch keinen Spaß, wenn wegen Corona keine Touris unterwegs sind. Bestimmte Kriminalität ist gesunken während der vergangenen Monate. Vor allem die Straßenkriminalität, auch in London. Und von dort erreicht uns heute die Meldung, dass die Londoner Polizei an ihre Kriminellen appelliert, die Zeit zu nutzen, um den kriminellen Lifestyle zu überdenken. Der Plan ist nämlich, bei einschlägig bekannten Menschen vorbeizufahren, dort zu klingeln und dann eben mit denen zu sprechen über ihr Leben und was sie denn so ändern können. Mindestens zweimal soll das passieren, in zwei Wochen. Darüber sprechen wir mit Kriminologin Rita Steffes-N heute Abend. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Gefährderansprache zu Corona-Zeiten, ist das eine gute Idee?
Also ich halte das tatsächlich für keine dumme Idee. Also wir haben dieses Instrument, wie Sie es schon sagten, Gefährderansprache auch in Deutschland. Steht uns das zur Verfügung, wenn sich irgendwie abzeichnet, dass jemand eventuell sich kriminell verhalten könnte, kann die Polizei quasi so eine Art Gedankenwarnschuss absetzen und sagen, hier schauen Sie doch mal hin, macht denn das Sinn? Und das muss man natürlich dann immer auf die einzelne Person abstimmen und es muss eine gute Gesprächsführung sein. Aber dann erreicht man damit tatsächlich doch den einen oder anderen, nicht alle und beileibe nicht die überzeugten kriminellen Menschen mit großen Aggressions- oder wirklich auch mit vielen Risikofaktoren, die erreicht man natürlich mit so einer einfachen Ansprache jetzt nicht, aber sie ist ein Baustein, der durchaus Gutes bewirken kann.
Jetzt habe ich bisher die Gefährderansprache immer so im Hinterkopf nach dem Motto, da fährt man vorbei und sagt, du, wir haben dich auch auf dem Schirm. Ne? Also das ist auch so ein bisschen die Intention dahinter. Hier ist es aber eher so ein, hey, lass uns doch mal darüber sprechen, was du sonst so aus deinem Leben machen kannst. Ist das eine neue Form der Gefährderansprache oder gab es das bisher auch schon?
Ja, also das würde auch hier nicht unter dieses klassische Modell Gefährderansprache laufen. Ja? Also zwar sind das in diesem Fall auch bereits polizeibekannte Personen. Aber wir haben auch in Deutschland schon seit vielen Jahren einen Paradigmenwechsel, der sich bei der Polizei beobachten lässt. Also weg hin von reiner Repression hin zum Bürgerdialog und auch zum Dialog mit Menschen, die kriminell geworden sind. Also egal, ob es die Betreuungen von Intensivstraftätern sind oder von hochgefährlichen haftentlassenen Sexualstraftätern. Dort haben wir auch Kooperationsmodelle, wo unter anderem auch die Polizei in einer ganz neuen, anderen Rolle mit im Boot ist, nämlich wirklich auch als Ansprechpartner, als Gesprächspartner. Die fahren regelmäßig bei diesen Klienten vorbei und machen Beziehungsarbeit und versuchen halt eben auch, so ein wandelndes kognitives Mahnmal darzustellen und zu sagen, lass uns doch mal überlegen, kann es nicht denn auch anders gehen?
Sie sagen so schön, bei den Klienten wird dann da vorbeigefahren. Muss der Beamte dafür extra geschult werden oder gehört das einfach dazu, schon seit längerem zur Polizeiarbeit?
Also in den meisten Bundesländern ist das so ein Tochtenjob, nenne ich das immer. Das ist, da hat man sich nicht schnell genug geduckt und dann wurde man benannt. Aber es gibt auch Bundesländer, die ihre Polizeikräfte speziell darauf schulen und wirklich dann auch in Gesprächsführung speziell schulen. Also das liegt nicht jedem. Natürlich gibt es da auch bei der Polizei Naturtalente, die sich wahnsinnig gut auf die einzelnen Leute einstellen können. Aber das kann in der Regel nicht jeder und man muss auch dazu sagen, das Denken von hochkriminellen Menschen, also die haben ganz viele prokriminelle, antisoziale Einstellungen, so nennen wir das in der Kriminaltherapie, da ist das, da kommt man teilweise gar nicht drauf, dass man solche Rückschlüsse oder solche eigenen Logiken entwickeln kann. Und das hilft natürlich den Polizeikräften, wenn sie in dem Bereich dann auch geschult sind.
Gefährderansprache zu Zeiten von Corona. Wir haben darüber gesprochen mit Kriminologin Rita Steffers-N. Einen schönen Abend, Dankeschön.
Danke, gleichfalls.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.